Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute sprechen wir über ein Thema, worüber sich kaum jemand Gedanken macht. Nämlich, wie Räume auf dein Wirken einzahlen und wie sie dich maßgeblich beeinflussen. Und genau dazu habe ich mir heute eine Schweizer Expertin eingeladen, nämlich die Irène Sava. Hallo Irene, schön, dass du da bist.
Hallo Siranus, vielen Dank, dass ich da sprechen darf.
Sehr, sehr gerne. Irene ist Kunsthistorikerin und Feng Shui-Beraterin und somit Kuratorin für Wohn- und Arbeitsräume. Sie zeigt, wie Räume zu Verbündeten werden könnten, wenn es um Präsenz, Klarheit und Entscheidungsfähigkeit geht. Also, liebe Zuhörerin, genau um die Dinge, die für dich sicherlich auch enorm wichtig sind. Von daher freue ich mich sehr, aber wie immer, liebe Irene, würdest auch du dich als eine der New Women bezeichnen? Und wenn ja, warum?
Also auf jeden Fall würde ich mich als eine New Woman bezeichnen. Ich würde es hingegen ergänzen, und zwar Old New Woman, weil das Neu, das, was wir heute als Neu bezeichnen, ist eigentlich etwas Uraltes, etwas Urweibliches. Und es geht darum, dass wir uns zurückbesinnen auf die Zeit, als wir noch Priesterinnen waren, Heilerinnen, Druidinnen und einen festen Platz in der Gesellschaft hatte, auch als eine Person mit einer eigenen göttlichen Verbindung, die sie der Gesellschaft zur Verfügung gestellt hat. Und das wurde uns ja dann durch das Christentum abgesprochen. Und auch die Seele wurde uns ja abgesprochen. Und die Frau ist aus einer Rippe des Mannes entstanden. Was man aber ja heute weiß, das finde ich hochinteressant, biologisch gesehen, also vor 300 Millionen Jahren, gab es nur das weibliche Prinzip XX-Chromosom. Das männliche hat sich aus diesem herausentwickelt.
Oha, jetzt sind wir aber gerade mal auf eine ganz andere Ebene gegangen als ursprünglich geplant.
Genau, genau.
Macht aber gar nichts.
Was ich damit
Wahrscheinlich,
sagen, ja.
ob wir das tatsächlich so jemals klar machen können, weiß ich nicht. Aber ich bin natürlich auf jeden Fall bei dir, dass das Männliche sich irgendwann die Macht geholt hat und eben gesagt hat, dass die Frau, wie hieß es damals so schön, unterjocht werden soll. Und das hat sicherlich zu ganz vielen dieser Aspekte eben auch geführt. Und ja, es gab viele Zeiten, in denen das Matriarchat tatsächlich geführt hat. Und wie schön wäre es, wenn wir es hinbekommen, dass, wir haben ja auch beim letzten Mal über Balance gesprochen, wenn beides, wenn Yin und Yang parallel führen könnten. Ich glaube, das
Genau.
ist zumindest meine persönliche Überzeugung, dann können wir wirklich in die Balance kommen, nach dem sich doch eigentlich jeder sehnt.
Genau. Ich habe das jetzt nur erwähnt, so als Rehabilitation als Frau, dass man sich eigentlich nicht neu erfinden muss, sondern eigentlich nur zurückbesinnen soll. Und ich bin ja auch eine ganz starke Vertreterin vom Yin-Yang-Prinzip und nicht um Konkurrenz und ja, runtermachen. Aber es ist nicht gegen den Mann gemeint, sondern für die Frau zu sagen, hey, steht wieder auf.
Ja, und ich finde es vor allem auch gut, dass du sagst, es geht nicht darum, irgendetwas zu lernen, zu tun oder Ähnliches zu machen, sondern sich wirklich lediglich zu erinnern oder eben besinnen, wie du sagst. Das macht es natürlich viel, viel leichter, auch wenn eine Menge da drüber liegt, was wir erstmal freischaufeln dürfen, damit sich der Kern tatsächlich auch zeigen kann. Kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema, nämlich du sagst, Räume werden total unterschätzt. Dabei kennen wir es doch alle. Wir kommen in einen Raum und fühlen uns entweder direkt wohl oder eher unwohl. Woran liegt das, Irene?
Das liegt an unserem Nervensystem. Und zwar gibt es eine Neurowissenschaftlerin Candice Pert oder Pert, die hat eine Forschung gemacht über Neuropeptide und ein Buch dazu, The Molecules of Emotion. Da zeigt sie, dass Gefühle nicht nur im Gehirn entstehen, sondern im ganzen Körper. Also oder Gefühle, ja, dass unsere Reaktion, unsere Wahrnehmung immer ganz körperlich passiert. Wir gehen nicht in einen Raum, schauen ihn an und analysieren ihn, sondern der ganze Körper reagiert sofort auf einen Raum und die Reaktion schlägt sich auf dem Nervensystem nieder.
Ah, okay. Interessant. Wollen wir auf jeden Fall gleich mehr in die Tiefe eingehen, weil das ist ja genau der Punkt, zu gucken, okay, in welchen Räumlichkeiten bin ich, in welchen Räumlichkeiten wirke ich und was kann bzw. muss ich vielleicht sogar tun, damit die Räume aus sich heraus wirken. Aber da kommen wir gleich hin. Fangen wir erstmal bei dir an. Du hast zuerst Malerei studiert, dann Kunstgeschichte. Warst Galeristin und Museumsführerin und dann kam irgendwann der Shift zu Feng Shui. Wie ist das alles entstanden?
Also als Galeristin verkauft man Kunst und sie bleibt, also man kuratiert eine Ausstellung, verkauft ein Werk und gibt es raus. Und man weiß gar nicht, wo es hingehängt wird, wo es seinen Platz findet. Und ich habe einfach gemerkt und selber auch gespürt, es macht sehr viel aus, wo ein Werk gehängt wird, was wohin gehängt wird. Und das ist nicht unwesentlich. Und so habe ich mich eben angefangen zu interessieren, nicht nur die Räume, die ich kuratiere, um Kunstwerke zu verkaufen, weil das ist ja nicht das Endziel, sondern das Endziel ist, wo finden die Werke ihren Platz. Und diese Räume zu kuratieren, das fand ich dann viel spannender.
Interessant. Wenn wir das jetzt wieder mit dem, was wir eben gesagt haben, verbinden, nämlich, dass Räume ja total unterschätzt werden, und wir kommen später tatsächlich auch nochmal auf das Thema Kunst dann zurück, was Bilder tatsächlich mit Räumen bewirken, dann gehen wir doch mal genau an den Punkt. Du gehst als Feng Shui-Beraterin rein. Wahrscheinlich in den meisten Fällen in Bezug auf Kunst. Wir wollen ja heute tatsächlich mal auf dich, liebe Zuhörerin, gehen und schauen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich in den richtigen Räumen bin, in den richtigen Räumen wirke und oder den Raum so entsprechend verändere, dass sie meiner puren Resonanz auch tatsächlich entspricht. Wir hatten gestern so schön darüber gesprochen, ne? Kein König baut sein Schloss in einer Talsenke. Wo das Haus ist, hat immer eine Wirkung. Wo dein Raum ist, hat immer eine Wirkung. Reiche Menschen haben ihr Haus ganz häufig am Hang, am Meer oder mit dem Berg im Hintergrund. Erzähl uns doch mal mehr darüber, warum das so ist und was unsere Zuhörerinnen vor allem gerade da konkret tun können.
Also, warum es so ist, es gibt in Feng Shui verschiedene Schulen und die Landschaftsschule, die geht darauf ein, wo steht ein Gebäude in der Landschaft und was sind da für Begebenheiten oder Energien. Also es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, an einem Hang zu sein, auf etwas runterzublicken, aufs Meer zu blicken, eine Stärkung im Rücken zu haben, als wenn es hinten irgendwie, sage ich mal, runtergeht. Also das sind auch wieder das Nervensystem, oder? Wie das reagiert auf das Umfeld, ob man in einem Schattenloch sitzt und so weiter. Was jetzt für das Format Führungskräfte und Büro ist, passt, es ist ja nicht immer so gegeben, wo das Büro möglich ist, oder? Da kommt die Landschaftsschule ein bisschen kleiner. Also auf die Größe des Büros, sage ich mal. Also klar ist es auch, wo suche ich den Standort aus, ist entscheidend. Ist an einer Belegung, das ist ein Einfluss, als wenn man nur zurückgezogen sein Büro hat. Aber auch im Büro selber, wo hat der Chef seinen Platz oder die Chefin? Das ist ganz entscheidend. Und da finde ich, gibt es eine schöne Metapher von einem Boot, einem Ruderboot oder einer Regatta mit Ruderern. Der Steuermann sitzt immer hinten. Er sieht seine Leute, er hat Augenkontakt mit ihnen und er sieht nach vorne, wohin es geht. Und die rudern, haben immer den Rücken zur Richtung, wohin es geht, aber schauen vertrauensvoll auf den Steuermann. Und das ist die Führungsposition. Und die
Schönes
muss auch
Bild.
im Büro so sein.
Ah, okay. Soll heißen, wenn wir uns jetzt das optimale Büro mal vorstellen?
Ja, also man geht immer vom Eingang aus, das ist wie der Mund, oder? Eines Gebäudes oder eines Hauses, eines Büros. Und vom Eingang aus soll es einfach hinten links oder rechts, also im Hintergrund. Der Steuermann sitzt hinten und ein Chef sollte nie sein Büro gleich ne neben der Eingangstür haben. Oder
Erzähl mehr,
Chefin.
erzähl weiter. Wie wäre das
Sollte für
optimale
beides
Büro?
stehen. Genau. Dann, es ist wichtig auch zu schauen, es ist ja nicht, also es gibt einerseits das Büro des Chefs selber oder der Chefin, da ist es einfach wichtig, dass man Rückhalt hat mit einer Wand, die einem Sicherheit gibt, da kommt auch wieder das Nervensystem. Wenn hinten alles offen ist, kann das Nervensystem nie abschalten, weil es denkt immer, kommt eine Gefahr von hinten. Das läuft unbewusst ab. Die Tür soll im Blickfeld sein. Man soll nicht in einer Tür-Fensterlinie sitzen, weil das wie ein energetischer Durchzug ist. Also das ist so, wo die Führungskraft ihr Pult im Büro selber platziert. Wichtig ist aber auch, wo sitzen die Mitarbeiterin, wo sitzt die Assistentin? Da gibt es auch so diese, sage ich mal, Kommunikationslinien, oder? Also es gibt Büros, die vielleicht so angeordnet sind, wo am Schluss eigentlich, wenn man das von oben, Vogelperspektive drauf schaut, eigentlich jeder in eine andere Richtung schaut, wenn er am Pult sitzt. Und das sind ganz sicher Büros, die nicht so eine gute Zusammenarbeit haben.
Inwiefern?
Weil die Kommunikation von der Art, wie sie sitzen und von der Blickrichtung, die sie haben, eigentlich je, also sie sind nicht miteinander verbunden, die Kommunikationslinien.
Ah,
Verstehst du, was ich
okay.
meine? Der eine guckt nach Norden, der eine nach Süden und es ist das Büro, wenn man von oben runter schaut, sollte eigentlich so angeordnet sein, dass die Schreibtische so angeordnet sind, dass Kommunikation entsteht.
Das heißt, selbst wenn Sie sich eigentlich nicht sehen können, weil
Ja,
Wände dazwischen sind.
weil das wirkt.
Okay.
Das wirkt, ja.
Also ganz wichtig, liebe Zuhörer, wir reden natürlich hier über Energien und da interessieren Wände oder ähnliches nicht. Und ich mag es nochmal so Revue passieren lassen. Ich als Chef sollte die Tür im Blick haben. Ich meine, heute brauchen wir nicht mehr über Gefahren reden. Das Ding ist aber, das sitzt ganz tief aus dem Kollektiv, immer noch aus uns, in uns drin. Das heißt, etwas in uns ist immer am Skalieren, gibt es irgendwo eine Gefahr? Das klingt jetzt gerade echt schräg, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es tatsächlich auch wirkt. Deswegen die Tür im Blick haben, im Hintergrund am besten eine feste Wand, wo man den Schutz tatsächlich auch spüren kann, also nicht irgendwie direkt am Fenster oder ähnliches. Und dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, so dass die Assistentin, die Mitarbeiter in Blickrichtung sitzen, selbst wenn man sich nicht sehen kann. Richtig?
Genau, ja, weil
Okay.
es ist nicht nur, klar, ich sage jetzt Energien, aber im Büro weiß jeder, wo jeder sitzt. Also unbewusst hat jeder abgespeichert, der Grundriss. Also es sitzt auch im Unterbewusstsein. Wenn du weißt, dein Chef sitzt im Rücken zu dir, der ist abgedreht, abgewandt, das hat eine psychologische Wirkung auch.
Okay. Lass uns da noch einen Schritt weitergehen, weil du hast gestern auch so einen schönen Satz gesagt, man sollte erfolgreiche Projekte im Rücken visualisieren. Was heißt das genau? Ich meine, ich kann mir natürlich was drunter vorstellen, aber erklär uns das gern.
Ja, also ich würde jetzt gerne ein bisschen weiter ausholen.
Mach das, wir haben ja Zeit, von
Gut,
daher kein
also
Thema.
um eine gute Führungskraft zu sein, braucht man Präsenz, ja. Um Präsenz bekommen, braucht man mentale und körperliche Ruhe. Und um Ruhe zu bekommen, braucht es Klarheit. Und so fängt Feng Shui auch immer an, Klarheit, visuelle Klarheit zu schaffen. Also abgeschlossen, einfach so laufende Projekte oder abgeschlossene Projekte gehen in der Regel, gehen die ins Archiv, die lässt man nicht einfach liegen oder hat als Archiv im Rücken, aber für Dinge, auf die man stolz ist oder auf ein Zertifikat, das soll im Rücken präsentiert werden, weil es einen daran erinnert, was man schon erreicht hat und das stärkt das Rückgrat. Die Kraft kommt ja von hinten. Also im Feng Shui sitzt da die Schildkröte als Krafttier. Und darum macht es Sinn, bei den Ärzten sieht man ja das noch oft irgendwo im Rücken oder so, diese Diplome, oder? Also das ist, was man dort
Jetzt werde ich da mal ein bisschen
probiert.
provokativ. Muss ich tatsächlich, ich übertreibe ganz bewusst mit meinen Zertifikaten und ähnlichen Prahlen, die da hängen? Wie steht das im Zusammenhang
Nein,
tatsächlich mit
absolut
dem
nicht.
Feng Shui?
Also prahlen muss man nicht. Es ist eine persönliche Entscheidung, was einen stärkt, oder? Es kann auch, wenn man ein Architekturbüro ist, einen tollen Bau, den man erreicht hat, zeigen. Das ist halt eben auch das bei uns, ist es immer, wenn ich zeige, was ich erreicht habe, prahle ich. Warum?
Deswegen will ich da ganz gerne mal in dieses Thema reingehen, weil es tatsächlich ja auch provoziert. Ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, naja, wenn ich mal auch in die Psychologie gehe, wenn ich tatsächlich damit prahlen muss, komme ich sicherlich nicht aus der Fülle heraus, sondern eher aus dem Mangel heraus. Wenn ich es einfach, wie du so schön gesagt hast, als ein Stolz, als ein erfolgreiches Projekt sehe, was ich auch gerne zeige, kriegt es natürlich eine ganz andere Wirkung, weil ich vermute mal, dass wenn ich tatsächlich das im Rücken habe, weil ich stolz zeige, ich habe die und die Zertifikate, Diplome und dies und das und jenes, dass es nicht die Wirkung erzeugt, die es erzeugen könnte, oder?
Also ich finde es gut, dass du da präzise wirst, weil das stimmt. Man muss sich selber prüfen, aus welcher Motivation hänge ich das auf. Es darf nie etwas aus einem Mangel geschehen, oder?
Ich sage das deswegen bewusst, weil ich kenne das natürlich auch, wenn ich zu Ärzten gehe, zu Therapeuten gehe, wie auch immer, und die haben tatsächlich ihre Tapete gekleistert mit Zertifikaten, dann frage ich mich, okay, wer ist denn der Mensch tatsächlich dahinter? Braucht er das? Oder aber ist es einfach auch, gerade wenn es um Ärzte und Therapeuten geht, ist es eine Sicherheit, die ich für den Klienten ausstrahle? Und ich glaube,
Genau.
das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir unterscheiden zwischen die Energie ist so, weil ich habe meine Zertifikate da, oder aber ich brauche die Zertifikate, um mich stärker zu fühlen, weil dann sind wir definitiv in dieser Mangelenergie und ich vermute, dann wirkt auch das Feng Shui absolut nicht so, wie es eigentlich wirken könnte.
Richtig. Also was dich stärkt oder was du hinten aufhängst, soll ja Vertrauen schaffen. Das ist ja das Ziel, oder? Und ich denke, die Absicht ist immer das Entscheidende, auch im Feng Shui. Wenn du etwas aufhängst mit der Absicht zu prahlen, weil du dich nur mit dem Zertifikat als ein ganzer Mensch fühlst, ist das natürlich die falsche Ausrichtung. Aber jetzt für mich, ich empfinde gewisse Diplome zu sehen auch als Vertrauens. Möglichkeit, wo ich denke, ah, ich vertraue dem, der hat dieses Diplom, der hat, gut, man kann es ja auch fälschen, ausgebaut. Das ist wie, ja, es gibt Vertrauen. Ich sehe, ah, der hat das und das erreicht, ihm kann ich vertrauen.
Und ich glaube, es ist wichtig, da mal tatsächlich auch in der Tiefe reinzugehen. Jetzt für dich, liebe Zuhörerin, bräuchtest du das Zertifikat? Ja, ich weiß, du sagst jetzt nein, natürlich nicht, aber wirklich mal radikal ehrlich dir selber gegenüber zu sein. Aus welchem Grunde würdest du so ein Zertifikat im Hintergrund aufhängen? Oder andersherum gesagt, warum würdest du es bewusst nicht aufhängen, um eben das nicht zu symbolisieren, weil du Angst hast, dass du dann als Prahlerin rüberkommst. Das ist wichtig zu erkennen, weil dann kommst du irgendwann in deine eigene Wahrhaftigkeit. Und das spürt sicherlich auch jeder, der reinkommt. Ist das echt oder ist das zur Schau gestellt? Ich
Genau,
möchte einen Schritt
das ist ja
weitergehen mit
immer
dir,
eine
Irene.
Auseinandersetzung mit sich.
Absolut. Und deswegen finde ich das so wichtig, nicht nur die Energie zu nehmen, sondern natürlich auch die Psyche, die dahinter steht. Wir brauchen immer den Blick aus diesen verschiedenen Blickrichtungen, um zu erkennen, wo geht's wirklich? Was ist das, was tatsächlich dahinter steht? Leider Gottes nehmen sich die wenigsten die Zeit dafür, wobei genau das so wichtig ist. Und deswegen fand ich es so schön, dich auch heute hier zu haben, weil die wenigsten machen sich Gedanken um Räume. Und ich gehe da mal direkt den nächsten Schritt
Richtig.
rein. Was passiert, wenn du einen anstrengenden Tag hinter dir hast, wenn du vielleicht Verhandlungen geführt hast, Mitarbeitergespräche geführt hast, ein wichtiges Projekt hattest, was passiert, wenn du nach Hause gehst? Kann sich dort dein Nervensystem entspannen? Wie schläfst du? Wie ist dein Schlafzimmer? Ist es ein Ort der Ruhe? Ist dein Haus so, dass sich dein Feld nach der Arbeit entspannen kann? Irene.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich spreche da auch wieder mit dem asiatischen Symbol von Yin und Yang. Ein Arbeitsort ist ein Yang-Ort. Da wird umgesetzt, entschieden, angepackt. Ja, das ist aktiv. Und zu Hause sollte ein Yin-Ort sein, ein Ort mit Yin-Energie, wo man eben sich entspannen kann, ankommen kann, zur Ruhe kommen kann, Kraft schöpfen kann. Und das Wichtigste ist da das Schlafzimmer. Weil Schlafmangel einfach, das muss ich ja niemandem erklären, was das für Auswirkungen hat oder schlecht schlafen. Aber es passieren sehr wichtige Dinge im Schlafzimmer auf neurobiologischer Ebene, oder? Wenn das Nervensystem nicht runterkommt. Und da ist auch wieder entscheidend, wo steht mein Bett? Was habe ich für eine Position? Komme ich da zur Ruhe? Bin ich wieder irgendwo in einer Tür-Fenster-Linie? Manchmal sind die Betten so nahe an der Tür platziert, dass man irgendwie unbewusst immer Angst hat, es kommt, wenn jemand reinkommt, bin ich sofort überrascht. Kennst du dieses Gefühl?
Ich weiß, was du meinst, weil ich ja selber damals eine Feng Shui-Ausbildung gemacht habe, wenn noch etwas anderes, aber das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Ich will eigentlich gerade entspannen, aber ich weiß nicht, kommt vielleicht gerade irgendjemand rein. Klar, konnte ich jetzt sagen, ja gut, ist doch völlig okay, wenn mein Sohn oder mein Mann reinkommt. Und dennoch, und das ist ganz wichtig, ich gehe nochmal wieder auf das, was wir vorhin hatten. Es gibt in uns diesen uralten Teil, der immer wieder auf Hab-Acht-Stellung ist und der dafür sorgt, dass unser Nervensystem niemals wirklich zur Ruhe kommt. Das ist ja das, was wir im Augenblick so extrem erfahren. Dadurch, dass sich die Weltsituation gerade so radikal verändert, ist unser Nervensystem ständig immer wieder entweder in einem untergeordneten oder einen übergeordneten Zustand, aber nie da, wo er wirklich in die Entspannung kommen kann. Und wo, wenn nicht besser, wäre es, das in deinem Schlafzimmer zu tun? Deine Expertise, Irene.
Richtig. Und da ist eben, das fängt an, was liegt auf meinem Nachttisch? Da liegen teilweise Dinge, wo ich denke, was hat das jetzt mit dir im Schlafzimmer zu tun? Teilweise, viele haben auch viele Sachbücher auf dem Nachttisch, was ich ja irgendwo verstehen kann, aber das Nervensystem schaltet nicht voll ab, wenn da alles Sachbücher mit Selbstoptimierung und irgendwie Business-Themen auf dem Nachttisch liegen. Oder Arbeitsmaterialien sogar, das Handy. Ja, dann wichtig ist auch für das Nervensystem die ganze Sensorik, also die Lichtqualität. Habe ich grelles Licht im Schlafzimmer? Wie ist der Duft im Schlafzimmer? Ist, modert es irgendwas? Hat es zu viele künstliche Duftkerzen? Gibt es ja auch, oder? So der künstliche Duft. Wie ist der Klang im Schlafzimmer? Gibt es Hall? Ist es kalt? Oder? Also die Akustik? Also gibt es ganz viele Ebenen, an denen man schrauben kann.
Und ich glaube, das ganz
Die
Wichtige, weil,
Wandfarbe?
nochmal bitte, die Wandfarbe.
Die Wandfarbe auch ein wichtiger Teil, ja.
Okay. Ich glaube,
Das
was.
heißt nicht, dass man kein Weiß nehmen darf, aber das wissen viele nicht. Heutzutage, auch wenn behauptet wird, das sei biologische Farbe, dann argumentieren sie immer nur aus dem Bindemittel heraus. Das Bindemittel ist natürlich oder biologisch, aber die Farbpigmente selber sind heutzutage fast immer künstlich. Das war früher nicht so. Und wenn man dieses klassische Weiß, ich glaube, das ist 90-10, das überall angestrichen wird, mit den künstlichen Pigmenten unter dem Mikroskop anschaut, ist das viel flacher. Und früher die Kalkenwände, die aus dem Na Na Natur kamen, die ja aus Kalkstein gewonnen wurden, wenn man das unter dem Mikroskop anschaut, sieht man wie ganz viele kleine Muscheln noch. Und das hat eine Wirkung, wie Licht reflektiert wird an den Wänden.
Okay,
Also,
spannend.
wenn man da in die Tiefe geht, unglaublich spannend.
Das glaube ich. Das würde jetzt natürlich hier in diesem Rahmen zu weit führen, aber ich will noch mal einen
Klar.
ganz wichtigen Aspekt ansprechen. Mehrere sogar. Das eine ist, viele, die von zu Hause aus arbeiten, haben aufgrund von Platzmangel ihren Schreibtisch im Schlafzimmer. Ich glaube, ich brauche gar nicht weiterreden mit dem, worüber wir eben gesprochen haben. Du wirst die ganze Nacht nach wie vor in Arbeitsenergie sein und das kann dich einfach nicht in Ruhe schlafen lassen. Das Gleiche ist abends noch mal schnell den Laptop anmachen im Schlafzimmer und dann am besten direkt nebenan liegen lassen. Und das Gleiche letztendlich auch mit dem Handy. Das Handy
Ja.
mindestens auf Flugmodus stellen, im Idealfall gar nicht erst im Schlafzimmer haben. Und damit möchte ich abschließen, das Schlimmste, was du tun kannst, ist morgens nach dem Wecker klingeln sofort, am besten im Schlafzimmer noch dein Handy anmachen und scrollen, weil du damit gar keine Chance hast, in einen wirklichen entspannten Wachmodus zu kommen, der es dir ermöglicht, klar und mit guter Energie in den Tag hineinzugehen. Oder?
Ja, einfach zuerst mal mit dir in Verbindung zu kommen, oder?
Ja.
Wenn du sofort wieder die Welt reinziehst. Ja.
Absolut.
Was mir noch wichtig ist bei diesem ganzen Gespräch von Büro und Privat und so, auch, dass man sich immer wieder an die Freude erinnert und die ins Haus und ins Büro irgendwie reinbringt, visualisiert.
Wie kann ich das am besten machen, außer dass ich natürlich mir Momente der Freude auch wähle?
Man muss nicht singend rumlaufen, genau.
Doch, das ist Pflicht, ganz
Doch, das ist gut. Nee, weil
klar.
ich sage, wenn man Freude hat, singt die Seele. Und dort, wo die Seele singt, brennt sie nicht aus. Und das ist ja auch immer so ein Thema bei Führungspersönlichkeiten, der Grad ins Burnout, oder? Und ich glaube, wenn man sich bewusst wird, hey, meine Seele muss immer singen, egal was ich tue im Leben, weil das Leben macht keinen Sinn, wenn es keine Freude macht. Dass man sich eben wieder auf sich zurückbesinnt. Was macht mir Freude? Wo sind meine Leidenschaften? Wo sind meine Hobbys? Gibt es schöne Erlebnisse, an die ich mich erinnere, die mir Freude machen? Gibt es etwas, worauf ich mich freue in Zukunft? Und dass ich mit meinen Kundinnen erarbeite dann, was ist eure Essenz? Und wie können wir die visualisieren, so dass sie immer daran erinnert werden? Oder in einem Büro, was sind die Werte? Wofür arbeitet ihr als Chef, als Team? Und die Dinge müssen visualisiert werden, weil das Bildnerische geht sehr stark ins Unterbewusste und das ist ein ganz wichtiger Motor.
Vor allen Dingen, und ich gehe den Schritt weiter, auch das hat ganz viel mit Führung zu tun, nämlich mit Selbstführung. Wie sehr bin ich in meiner inneren Führung? Denn, ne, wir wissen, Naturprinzip, wie im Innen, so im Außen. Wenn ich mich innerlich nicht selber gut führen kann, und da gehört die Freude natürlich mit rein, wie will ich dann im Außen auch entsprechend gut führen? Wie will ich gut führen, wenn mein Nervensystem, also wieder Thema innere Führung, immer wieder in der nicht unter Forderung, wie heißt das noch? Jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. In der Über- oder Unterreaktion ist, dann kannst du nie aus der Ruhe heraus Entscheidung treffen, aus der Ruhe heraus führen. Und ich meine, das kennt jeder von uns. Warum gehe ich so gerne meinem Hobby nach, dem Sport nach oder wie auch immer? Weil er mir Freude bereitet. Und wie kann ich dafür sorgen, einen Job zu haben, ganz egal, ob ich angestellt bin oder selbstständig, der mir wirklich Freude bereitet? Und wenn ich in einem Job bin, den ich vielleicht gerade nicht kündigen kann und der mir nicht so viel Freude bereitet, wir wissen ja, dass 70% aller Menschen, das gibt ja die Befragung immer wieder her, nicht in ihrer Freude im Job sind, wie kann ich dafür sorgen, dass ich trotzdem Freude in einem Job habe, der mir eigentlich keine Freude bereitet. Und nein, das ist kein Paradoxon. Das ist einfach sich mal hinsetzen und schauen, wie kann ich Kleinigkeiten verändern? Wie gehen wieder in den Raum? Wie kann ich meinen Schreibtisch schöner gestalten? Wie kann ich Pflanzen reinbringen? Wie kann ich Bilder reinbringen? Wie kann ich dafür sorgen, dass nicht andauernd irgendwelche Menschen reinkommen, die mich in meiner Arbeit stören und so weiter und so fort. Auch das hat immer wieder mit Freude zu tun. Ich möchte,
Denken.
Bitte?
die Freude wiederentdecken. Also
Ja.
wo kann ich neue Freude schaffen? Aber zu sagen, hey, eigentlich, also man kann natürlich einen Ausgleich im Privaten haben, dass man zu Hause nicht nur am Handy ist oder am Fernseher, sondern wenn man früher mal Klavier oder ein Instrument gespielt hat, halt mal wieder anfängt zu spielen oder irgendwas anderes macht, das einem Freude macht. Und im Büro auch zu sagen, okay, der Job an und für sich gefällt mir nicht, aber ich kriege jeden Monat Lohn. Das macht auch Freude.
Je
Also, dass
nachdem,
man
wo.
auch für die kleinen Dinge, ja, dass man für die kleinen Dinge auch wieder aufmerksam wird und sagt, okay, mir macht Freude das und das, was jetzt gegeben ist, das und das kann ich verändern. Also, dass man auch wieder Freude entdeckt, sich wieder auf die kleinen Sachen, also fokussiert, seine Sinne schärft, die man schon als für normal angenommen hat.
Das ist ja der Punkt, dass wir oftmals tatsächlich vergessen, auch an den kleinen Dingen schon Freude zu haben, ne? Auf dem Weg zur Arbeit die kleine Blume am Wegesrand zu sehen und vielleicht sogar mal anzuhalten, sie kurz zu betrachten und zu spüren, hey, auch das macht mir Freude, weil meistens macht es ja dem kleinen Mädchen dann in dir Freude oder in meinem Fall dem kleinen Jungen, der es einfach schön findet. Und Kleinigkeiten können in einer Menge sehr schnell auch zu Großigkeiten werden und dann wirklich
Schön,
etwas
ja.
verändern. Und das ist tatsächlich, deswegen finde ich das so schön im Büro, egal ob du dein Büro zu Hause hast oder eben auch ganz normal in der Firma, das so einzurichten, dass es dir Freude macht. Dann kann man auch mal Jobs machen, die öde sind. Und zum Glück haben wir ja
Ja.
KI, was uns mit irgendwann dann die, wie sagt ein Freund von mir so schön, die Scheißarbeiten abnimmt.
Genau.
Aber das
Man
ist ein
kann ja
anderes
auch zum
Thema, was wir an anderer Stelle machen.
Das ist so. Aber mit Freude, ob man zu Hause arbeitet oder sonst wo, kann man ja auch mal sagen, ich ziehe mich jetzt einfach schöner an. Ich ziehe jetzt mal meine schönen Kleider an.
Zum Beispiel. Ja,
Oder? Man
natürlich.
muss selber rausfinden, was einem Freude macht. Es gibt so viele Möglichkeiten, die
Ja.
Freude wieder ins Leben zu holen.
Ja, und auch Kleinigkeiten, ne? Einfach zwischendurch mal aufstehen, bisschen rumlaufen oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, da wirklich etwas zu verändern. Die Frage ist, liebe Zuhörerin, was kannst du tun, wenn du jetzt mal schaust? Das war ja eine ganze Menge, was wir jetzt heute hier gemacht haben. Was könntest du für dich in deinem Büro, in der Firma oder auch zu Hause verändern, damit du spürst, ah, hier kommt wirklich ein Wohlgefühl rein? Denn darum geht es ja letztendlich auch. Wenn wir uns selber wirklich wohlfühlen, fühlt sich die Seele wohl und dann letztendlich auch das eigene Nervensystem. Und ganz ehrlich, in dieser Zeit, in der wir gerade sind, ist das noch einmal viel wichtiger, wirklich zum Ruhepol zu werden, während draußen vielleicht es ordentlich am Toben ist. Dafür muss man nicht stundenlang meditieren. Das geht auch über die Freude. Beides ist machbar.
Das ist so, ja.
Ganz zum Schluss, liebe Irene, welche Botschaft hast du ganz persönlich für unsere Zuhörerinnen da draußen?
Was für eine Botschaft. Eure Räume sind euer Partner. Nutzt ihn. Er arbeitet mit euch, wenn ihr das bewusst ins Leben holt und ihn bewusst gestaltet.
Wundervoll. Der Raum als dein Freund und Helfer hat doch auch
Genau.
was Süßes. Liebe Irene, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich am ehesten da draußen in der großen, weiten Welt?
Im Moment habe ich offiziell, also auf so einen LinkedIn-Account,
Mhm. Ja.
bin ich noch ein bisschen am Zögern, weil ich auch meine Kunden privat halte, also ich visualisiere da keine Vorher-Nachher-Bilder. Und natürlich meine Homepage.
Okay. Bringen wir natürlich alles in die Shownotes rein, damit man eben auch schauen kann. Und ich finde das schön, dass du es gerade sagst, denn wenn man dich mal bucht, du wirst ja auch von sehr, sehr vermögenden Menschen gebucht. Natürlich bleibt es immer so anonym, wie du es gerne haben möchtest. Es sei denn, du möchtest in der nächsten Vogue oder wie auch immer präsentiert werden. Das wäre etwas anderes.
Genau.
Liebe Irene, ich danke dir, dass du heute hier warst. Und ich bin mir sicher, liebe Zuhörerin, dass du hier einiges für dich heute mitnehmen konntest. Wenn du mehr Fragen hast, schreib die Irene an. Ich bin mir sicher, dass sie dir Rede und Antwort steht. Ansonsten wünsche ich dir erst einmal ein ganz wundervolles Wochenende. Genieß es, genieß dich. Ich hoffe, hier ist strahlend blauer Himmel schon seit längerer Zeit mit 28 bis 30 Grad. Ich wünsche dir, dass das bei dir auch gerade ist. Wenn nicht, Augen zu und daran erinnern. Ich weiß, ihr hattet das im Mai auch ganz viel. Und ich wünsche dir einfach eine ganz, ganz tolle Zeit und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und nicht vergessen, wenn dir die Folge gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Und dir, liebe Irene, danke, dass du heute hier warst.
Ich danke dir.